Ich muss was schaffen. Na, viel hat es nicht gebraucht. Also das ist kein Geschwür, sondern ein Mikrofon. Und dass man nicht, da kann man dann auch rumlaufen. Das ist für mich ein ganz neues Lebensgefühl. So, als nächstes suche ich die Predigt. Ich habe nämlich eine zweite Ausbildung. Ich bin Verleger. Ich verlege alles. Aber bei der Uhr kann mir nicht mehr viel passieren. Da ist innen der Name drin. Die wird mir dann immer zurückgebracht. Zurzeit ist noch mein Anorak weg. Okay. Ja, es ist immer was Schönes, was Besonderes, wenn wir Menschen ins Herz schauen können, wenn sie das Vertrauen zu uns haben, dass wir ihnen und sie vielleicht auch uns ins Herz schauen. Was ihre Vorlieben sind, wo ihr Herz schlägt, wie man so sagt. Heute Morgen wollen wir mal Gott ins Herz schauen, wo er und wo sein Herz schlägt. Jetzt wird es langsam peinlich, können Sie mir mal die Bibel mal bringen? Aber dann habe ich wirklich alles, bitte, alles gut. Und die beste Art, Gott ins Herz zu schauen, ist zu sehen und zu lesen, wie Jesus damals mit Menschen umgegangen ist. Viele Begegnungen mit Passanten, mit Kindern, mit alten und jungen Menschen, mit Gesunden und Kranken, mit einfachen Leuten und Schriftgelehrten, aber eben natürlich auch mit seinen eigenen Jüngern. Und heute haben wir die Begegnung des Auferstandenen mit seinem Jünger Petrus. Was war geschehen? Petrus hatte einen sehr guten Anfang gemacht, der Apostel von Jesus gerufen, folge mir nach, und ist prompt mitgegangen. Er machte großartige Erfahrungen mit Jesus und dann dieser tiefe Fall, als Jesus gefangen wurde und seinen Weg zum Kreuzestod führte. Trotz vollmundiger Ankündigung, ich bleibe bei dir, wenn sie dich alle verlassen, wurde ihm dann ganz mulmig, als er die Ketten hörte und die Peitschen und die römischen Soldaten Jesus geschlagen, gefoltert haben. Bis zum Wachthof hat er es noch geschafft, doch als ihn die Leute als Galiläer identifizierten, da wurde ihm ganz anders. Da verließ ihn der Mut und er sagte, ich kenne ihn nicht. Und am Schluss sagte er beim dritten Mal sogar, ich will verflucht sein, wenn ich diesen Mann kenne. Also er war richtig gefallen. Er war richtig gescheitert. Ein Bruch, eine tiefe Störung in der Beziehung zu Jesus, zu Gott. Petrus fiel in Schuld und tiefe Erschlagenheit. Es wurde dunkel in seiner Seele. Wie ein schwarzer Schleier legte sich die Sünde auf sein Leben. Und in Lukas 22 heißt es, er ging hinaus und weinte bitterlich, einsam und verzweifelt, kaputt. Und wie ging es weiter mit dieser Beziehung? Nach der Kreuzigung und Auferstehung war Petrus zwar am leeren Grab, aber die Schuld hatte ihn noch nicht ganz losgelassen, das Schuldgefühl. Und dann kam es zu dieser Begegnung am See Genezareth. Was hätte er machen sollen? Er ging halt wieder arbeiten. Fischen, das war ja sein Beruf. Lebensunterhalt verdienen. Und wir gehen sozusagen mit Petrus zu diesem See. Früh am Morgen. Er hatte wieder nichts gefangen, so wie damals, ganz am Anfang. Und Petrus kommt an Land und sie aßen und dann ergriff Jesus das Wort. Er hatte ihnen Vesper, sagt man bei uns, gerichtet und dann sprach er ihn an. Als sie nun das Mahl gehalten hatten. Johannes 21, Vers 15 bis 17, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon des Johannes Sohn, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon des Johannes Sohn, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zu ihm zum dritten Mal, Simon des Johannes Sohn, hast du mich lieb? Petrus war traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Wir wollen beten. Herr, jetzt wollen wir dich bitten um deine Hilfe beim Reden und Hören, dass es uns zu Herzen geht und in den Alltag und in der Gewissheit des Glaubens wir in diese neue Woche gehen. Amen. Ich habe einige Punkte, 5 Punkte insgesamt. Der erste heißt, Jesus geht uns nach. Wir wollen einfach erstmal dieses Bild uns genauer anschauen. Allein schon das Bild, das ist jetzt von jemand fantasievoll gemalt, das hat aber was erfasst, wie Jesus ist. Damals wie heute der Auferstandene. Er geht Petrus nach. Er ergreift die Initiative, da steckt das lateinische Wort Initium drin, der Anfang. Wenn jemand eine Initiative ergreift, dann macht er einen Anfang. Dann baut er eine goldene Brücke. Allein das Bild hat schon eine Aussagekraft. Er gibt dem Petrus ganz neu Raum. Wenn jemand eine goldene Brücke baut oder wenn er wieder anspricht, dann geht unser Herz auf. Wenn Leute Streit hatten, vielleicht in der Ehe, und dann wieder ein Signal kommt. Oder auch bei uns in Adelshofen, wenn jemand signalisiert ist, ist wieder okay. Denn auch bei uns im frommen Lebenszentrum sind noch niemand Flügel gewachsen. Wir sind alle, ich habe lange Zeit die Zivis damals begleitet und auch eingestellt. Und da habe ich jemand dann gleich die Illusion genommen, habe gesagt, du bist hier, wenn du kommst, mit gerechtfertigten Sündern zusammen. Natürlich hauen wir uns nicht einen Prügel auf den Kopf, aber man kann auch mit Worten oder mit Schweigen Menschen verletzen. Und dann ist es schön, wenn jemand signalisiert, es geht wieder. Das ist ja so zwischenmenschlich, nonverbal, wie man so schön sagt. So ist es eben auch für uns. So wie Jesus dem Petrus nachgeht, so geht er auch uns nach. Vielleicht haben wir uns nur kleine Schritte entfernt. Vielleicht, dass wir nicht ihn gleich verleugnet haben oder richtig ein Ding gedreht haben. Aber vielleicht ist unser Glaube mit einem Schleier bedeckt. Vielleicht ist unser Miteinander gestört. Ich habe keine Ahnung, wie es Ihnen geht hier in Heidelberg. Deswegen ist man da immer ein bisschen unbelastet, wenn man irgendwo hingeht, wo man die Situation nicht kennt. Ging ich auch zuerst nur kleine Schritte weg von dir, sagt der Liedersänger Siebald. So spüre ich die Unendlichkeit. Und dann kann es mit uns umgehen. Kürzlich hat mir jemand gesagt, wenn irgendwas nicht stimmt in meinem Leben und Glaubensleben, dann schlafe ich nicht mehr. Dann habe ich Magenprobleme. Psychosomatisch. Und unser Gefühlsglaube sagt, dass wir Gott verloren haben. Es hat mir ein erfahrener, langjähriger Christ vor einiger Zeit gesagt, bin ich von Gott verflucht? Da konnte ich ihm Gott sei Dank sagen, der Fluch liegt auf ihm. Der Fluch liegt auf Jesus, Galater 3. der Gefühlsglaube sagt, oh, ich bin nicht mehr dabei. Aber Gottes Zusage, die steht, sind wir untreu, so ist er doch treu. 2. Timotheus 2. Der Teufel sagt, es gibt keinen Weg zurück. Der Verkläger, das ist eine seiner Hauptbeschäftigungen. Er will uns, wenn wir schuldig geworden sind, verklagen. Du bist es doch nicht wert. Du kannst doch nicht mehr zurückkommen. Du bist doch verflucht. Oder ein anderer hat mal gesagt, ich bin von Gott verworfen als Christ. Und das ist nicht vom Heiligen Geist. Das ist von unten. Wenn wir schuldig geworden sind, wenn der Teufel es uns aufzählt, so wie Luther, wir haben ja das Lutherjahr zur Zeit. Und da hat der Teufel auch, hat ihn angeklagt. Und da hat er gesagt, Teufel, du hast ja noch viel vergessen. Ich bin ja noch schlimmer, als du mir eben aufgezählt hast. Das ist ja noch längst nicht alles. Aber für meine Schuld ist Jesus am Kreuz gestorben. Das war seine Antwort. Die Botschaft des Kreuzes, die heißt, die Tür bleibt offen. Und das ist unabhängig von meinem persönlichen Empfinden, von meiner Tagesform, von meiner Gefühlslage. Das Kreuz ist objektiv. Er hat ein für alle Mal, heißt es im Hebräer 9, die Schuld ans Kreuz getragen. Die Trennung zwischen Gott und Mensch ist überwunden. Der Weg zurück ist frei. Und deswegen ist Jesus gekommen und hat die Initiative ergriffen. Und dann der Punkt, er geht uns nach. Und zweitens, Jesus bietet den Neuanfang an. Mit den Worten, hast du mich lieb? Er bietet ihm den Neuanfang an. Man könnte auf die Idee kommen und sagen, ja, Jesus hätte ja auch sagen können, du Petrus, du hast dich jetzt schwer schuldig gemacht. Bereust du das und könntest du vielleicht jetzt auch mal dich dazu stellen und Buße tun und die Sache beim Namen nennen? Er fragt nur nach der Liebe, nach der inneren Weichenstellung. Petrus wusste schon, was Jesus meinte. Hier geht's auch natürlich um die Schuld und um das Verleugnen. Aber in der Tiefe geht's darum, hast du mich lieb? Oder hast du deinen Abweg lieb? Hast du deinen eingeschlagenen Weg lieb? So sehe ich die Betonung auf diesem Satz, hast du mich lieb, auf dem Wörtchen mich. Hast du mich lieb? Er stellt sich ihm wieder vor und er fragt nach seiner Orientierung. Wo gehst du hin? Dahin oder hast du mich lieb? Nachfolge, Glauben, auch für uns, ist immer Liebesgehorsam. Das hat mir mal jemand gesagt, als ich mich auch als Kommunitätsbruder deutlich verlaufen hatte auf meinem Lebensweg. Und dann hat mir jemand, eine alte Dame in Thüringen, gesagt, es ist Liebesgehorsam. Nicht ich muss, sondern wen hast du lieb? Und das ist keine Gefühlsfrage. Hast du mich lieb? Das ist auch schön, wenn man was fühlt, wenn man dem Herrn schöne Lieder singt und seine Liebe erklärt. Sondern die Liebe, und das wird in zum Beispiel Johannes 14 erklärt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Das ist eine Gehorsamsfrage. Liebesgehorsam heißt, ja Herr, von Herzen will ich dich lieben und dir neu nachfolgen. Nicht gezwungen. Oh, ist das ein schwerer Weg, Christ sein. Christ sein ist so ein wunderbarer Weg. Auch mit aller Not und das geht manchmal unten durch und wir fressen Staub. Das ist richtig. Und ich kenne schwer kranke Leute, die aber im Frieden mit Gott leben. Vor 3 Wochen ist unser ehemaliger Leiter, Bruder Oskar Völler, gestorben. Und kurz vor seinem Tod, wo ich bei ihm war, habe ich gemerkt, er konnte zwar nicht mal mehr reden eigentlich, aber er war im Frieden. Wie ein Lamm ist er gegangen. Er ist seinen Weg in der Versöhntheit auch mit seinem Ende vor Gott gegangen. Hast du mich lieb? Und ob es uns klasse geht oder ob es uns schlecht geht, das ist eine tiefere Frage als der Alltag. Das ist eine Weichenstellung. Und das ist die Frage Gottes. Hast du mich lieb? Tust du deinen eigenen Weg? Das Gegenteil von Liebe ist Hass, hassen. Hast du deinen Abweg nicht lieb? Willst du loslassen? Das war die Frage an Petrus. Interessanterweise ist es hier dreimal formuliert, so ein kleiner Hinweis auf die dreifache Verleugnung. Dass Petrus schon merkte, aha, der hat es nicht vergessen. Er fragt dreimal, so wie ich ihn dreimal verleugnet habe. Und im griechischen Text steht von den drei Möglichkeiten Liebe, da gibt's drei Worte im Griechischen. Die Agape ist die geistliche Liebe, die Gottesliebe, die uns geschenkt werden wird oder will. Die Philia, die Freundschaftsliebe. Und der Eros, die sexuelle Liebe zwischen Mann und Frau. Und hier, die ersten beiden Mal, kommt Agape vor. Hast du die geistliche Liebe von mir, zu mir? Die gottgewirkte Liebe. Jesus sagt zweimal ja. Einmal heißt er sogar, hast du mich lieber? Und dann signalisiert Jesus, was er eigentlich verlangt. Er geht eine Stufe runter und sagt, Philea, hast du mich lieb? Die Schwaben werden sagen oder übersetzen, morgst mir noch, ist es doch okay zwischen uns. So ist Jesus zu uns, morgst mir noch, wenn wir gefallen sind, morgst mir noch, ist es okay, können wir wieder anfangen. So ist er. Und als ich eben diesen Weg damals gegangen bin, der nicht gut war, dann habe ich mit dem Petrus geantwortet, das kommt gleich. Kleine Schritte, Lüge, Zwiespältigkeit, Jähzorn, Rache, Unversöhnlichkeit. Das sind die Dinge, die uns von Menschen trennen, aber auch von Gott trennen. Könnt ihr mal nachlesen, ist ein Bibelstudium wert, im ersten Johannesbrief. Wie untrennbar die Liebe zu Gott und die Liebe zum Mitchristen verbunden ist. Wer sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der lügt. Das stimmt einfach nicht. Diese beiden Achsen, die sind nicht zu trennen. Und wenn ich meinen Bruder, meine Schwester liebe, wenn ich sie achte, dann hat das auch auf meinen ganz höchst persönlichen Glauben Auswirkungen. Positiv wie negativ. Hast du mich lieb? Und deswegen, wie wichtig ist es auch, sich zu versöhnen. Ich bin zurzeit mit einem Mann in Gespräch. Seine Frau war es beim letzten Mal dabei und er trägt noch Sachen mit sich rum aus der Vergangenheit. Und ich habe gesagt, du, wenn du frei werden willst, dann lass das doch los. Sogar Jesus hat es in den Rang des Vaterunsers gebracht und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und das ist nicht abhängig, dass der Schuldiger mir auch vergibt. Vergeben ist zuallererst einseitig. Und aus der Liebe zu Gott, aus dem reichen Beschenktsein, da gibt es das Gleichnis vom Schalksknecht, 40 Millionen bekommen und 40 Euro erlassen. Das ist das Verhältnis. Darf ich und ich hoffe und bete täglich für meinen Freund und Bruder, dass wir uns, ich habe gesagt, beim nächsten Mal, biete ich dir an, dass wir zu dritt auf die Knie gehen und du sprichst das aus, was du gegen deinen Nächsten hast. Und wir tun es wirklich abgeben. Ein anderer Mann, der im Ältestenkreis, im Kirchengemeinderat war, der hatte gegen einen Mitkirchengemeinderat einen Riesengroll, bis er dann kam und hat gesagt, ich habe den Ordner, wo ich all die Sitzungsunterlagen notiert habe, was der mir alles angetan hat. Ich habe ihn vernichtet. so eine Symbolhandlung gar nicht schlecht. Hast du mich lieb? Verhältnis horizontal, vertikal, enger Zusammenhang. Und das fragt uns Jesus, dass wir ihn lieben und aus dieser Liebe heraus auch uns zu den Menschen begeben, in die Gemeinde. Der alte, schon längst verstorbene Dekan Walter Tlach aus Stuttgart hat mal geschrieben, die Sünde selbst ist nicht das größte Problem in unserem Leben, weil Jesus für die größten Sünden gestorben ist. Das größte Problem ist, wenn wir unsere Sünden nicht erkennen wollen, verdrängen oder rechtfertigen, ich bin halt so aufbrausend, ich kann nichts dafür. Einmal ist kein Mal. Oder ein Freund oder ein Bekannter von meinem Vater hat vor etlichen Jahren mal gesagt, ich will nicht bloß Heimatromane lesen, ich will auch mal einen Krimi lesen. Er meinte Ehebruch damit. Wenn wir uns rechtfertigen, so bin ich halt. Das ist das Ei, da sitzt der Butze, sagen die Süddeutsche, da sitzt. Und da muss der Schalter umgestellt werden. Hast du mich lieb? Ja, Herr. Und damit sind wir beim nächsten Punkt. Du weißt es. Petrus hätte sagen können, Herr, ich bitte dich um Vergebung für das, was vor 3 Tagen passiert ist, wo ich dich da verleugnet habe. Hier haben wir die Sprache der Liebe. Jesus sagt, hast du mich lieb? Und Petrus wusste genau, was er meint. Und Petrus antwortet auch in dieser Liebesfrequenz. Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Das ist die Verfehlung nicht extra angesprochen. Das hat er vielleicht später auch gemacht. Aber da ist es drin enthalten, eingebettet. Du weißt, dass ich dich liebe. Und diesen Weg der Zwiespältigkeit, das war ein großes Problem von Petrus, die Zwiespältigkeit, dass ich sie hasse. Er hat gesagt, ich mach's, und dann ist er gescheitert. Auch später, der Anfang vom Galaterbrief ist davon gekennzeichnet, dass er bei den Heiden mitgegessen hat. Modern wird man vielleicht übersetzen, Viertel Fleischwurst. Und dann kam der Paulus und hat ihn gestellt und gesagt, was machst du? Ah, ja, nee, und so, und Zwiespältigkeit, hin und her gerissen. Das ist Petrus, daran ist der ganze Galaterbrief aufgehängt übrigens. Das war sein Problem. Und das ist vielleicht auch unser Problem. Ich bin auch nicht weit weg davon. Aber immer wieder zu sagen, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Damals, als ich wirklich unterwegs war, wusste ich manchmal nichts mehr anderes zu beten. Habe gesagt, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und dann hat er die Türen wieder aufgetan. Die konnte ich selbst nicht auftun. Ich möchte das lassen. Ich möchte die Sünde hassen und Jesus lieben. Im Liebesgehorsam. Und das vierte, weide meine Schafe. Das ist Vergebung und Neubeauftragung. Eigentlich nur ausgesprochen die Neubeauftragung. Erstaunlich. Er hätte ja auch gesagt, sagen können, danke Petrus, ich hab's verstanden. Alles in Ordnung zwischen uns und weide meine Schafe. Aber er sagt nur weide meine Schafe. Damit ist mit diesem zweiten Schritt der erste schon drin enthalten. Er sagt ihm dadurch zu, es ist gut. Er muss ja gar kein Wort dafür verschwenden. Petrus wusste ganz genau, und das ist die Liebessprache, die auch wir miteinander vielleicht in der Ehe haben, aber auch mit Gott. Mach weiter. Ich habe dir vergeben, das ist unausgesprochen da drin. Ich vergebe dir, aber der zweite Schritt, weide meine Schafe. Denn Jesus würde ihn nie auf den Weg schicken, wenn er nicht wüsste, dass ihm das alles leid ist. Dass er wieder neu ausgerichtet ist. Weide meine Schafe. Das wusste Petrus und das dürfen auch wir wissen. Wenn wir uns schuldig gemacht haben in irgendeiner Form, und wir sagen, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Oder vielleicht auch persönlich oder in der Beichte oder einfach in der Seelsorge mit jemandem sprechen, wie mal jemand gesagt hat zu mir, du mich blucht was. Und da hat er Unregelmäßigkeiten betrieblich gehabt. Und dann hat er es ausgesprochen. Und dann haben wir, und hat er um Vergebung gebeten. Ich habe es ihm zugesagt. Und dann dürfen wir wissen, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und heilt uns von aller Untugend. Wenn wir das gemacht haben, dürfen wir im Glauben und guten Gewissen weitergehen. Und das stößt auf eine Sache, die in letzter Zeit mir mehrfach bei Christen begegnet ist. Die sagen, ja, ich bin doch noch gar nicht gut. Ich mache doch immer noch das und das. Ich bin doch immer noch zornig manchmal und so ein Typ. Und Leute haben Mühe mit mir. Das ist das Prinzip der Vergebung. Gott legt uns die weißen Kleider der Vergebung an. Und mit dem Kerl darunter, da wird er auch noch fertig. Das ist das, was die Bibel als Heiligung bezeichnet. Also wir sind nicht sündlos, aber wir wollen nichts mehr damit zu tun haben. Und die Sünde ist, um es mit Bild zu sprechen, nicht wie wenn jemand mit dem Zug von Heidelberg nach Mannheim fährt, nee, das ist zu wenig weit, nach Vorngedal, das ist meine Heimat, und in Mannheim und Ludwigshafen ist fahrplanmäßig Halt des Zugs und dann fährt's weiter. Die Sünde darf kein fahrplanmäßige Sache sein, sondern sie muss das Zugunglück bleiben. Dass man sagt, ich will's nicht mehr, oder wie jemand mal zum Pastor Kemner damals sagt hat, Herr Pastor, es schmeckt mir nicht mehr. Die Sache, die Bilder, die Filme, weiß ich was. Mein Zorn, meine Launigkeit, es schmeckt mir nicht mehr. Und dann sagt Jesus, du kriegst die weißen Kleider des Heils, der Vergebung. Und da habe ich euch was mitgebracht. Es heißt im Jesaja 61, Moment, das klappt immer nicht. Die haben den Arm vergessen. Ne, stimmt nicht. Du gibst mir die Kleider des Heils. Und das ist das, was der gute alte Luther als gleichzeitig Sünder und gleichzeitig Gerechter meint. Dieses Paradox. Und mit dem können wir leben. Auch in der Gewissheit, auch als Christ. Ja, Herr, das tut mir leid. Ich bin so, aber ich will es nicht. Und das übrigens ist das, was Jesus meint, wenn er zu jemand sagt, Johannes 8, sündige hinfort nicht mehr. Jesus weiß genau, wir können nicht sündlos sein, aber hass die Sünde. Will sie nicht, lass sie zurück. Dass wir dann reinfallen, hier und da, das ist leider so. Gleichzeitig Sünder, gleichzeitig Gerechter. Ja, und dann den letzten Punkt. Geh im Glauben. Das heißt also, wenn wir unsere Schuld bekannt haben, dann dürfen wir auch wieder los. Dann, dass man nicht sagen, oh, ich weiß nicht, ob ich die Vollmacht habe, irgendjemand was zu sagen. Ein schönes Beispiel aus Psalm 51, ich habe es jetzt nicht ausführlich, wo David sagt, das und das habe ich gemacht. Und dann im nächsten Vers, also der Ehebruch, und im nächsten Vers heißt es, ich will den Übertretern deinen Weg verkündigen. Dass wir uns bloß nicht verrückt machen lassen. Wenn die Sünde bekannt ist und wenn sie losgelassen ist, dann gehen wir im Glauben ermutigt weiter und im guten Gewissen. Das möchte Gott. Großes Thema im Neuen Testament, das gute Gewissen. Und damit dürfen wir leben und neu auf den Weg gehen. Dazu segne uns der Herr auch in dieser Woche. Amen. So, ich habe jetzt immer überlegt, was ich euch jetzt vorsing. und bin dann doch auf meine Version. Befiehl du deine Wege, nachher haben wir es nochmal als ganz anderes Lied. Dem Herrn musst du trauen, wenn dir soll's wohl ergehen. Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen. Nach meinem Hobby, schon seit 20 Jahren, christliche Texte mit Popmelodien zu unterlegen, habe ich das auch bei diesem Lied gemacht. Und dazu hat mir der liebe Bruder hier seine Gitarre ausgeliehen. Wenn euch dann die Melodie bekannt ist, weil das passt eins zu eins, das geht auch nicht immer, auf die Melodie, und zwar von einer Gruppe, das waren die Kings, ältere Herrschaften. Kennen Sie vielleicht noch? Kennt ihr die, ja? Weltbekannt mit 5 Tönen. Das waren die Kings, oder der ist da. Aber das ist ein unbekannteres Lied, das hieß und heißt Celluloid Heroes aus 1972.